Sie hören die Sendung Es grüßen euch die Gemeinden Christi. Am Mikrofon Gottfried Reichel. Meine lieben Hörerinnen und Hörer, angesichts einer gespaltenen Christenheit und einer beispiellosen Zunahme des Unglaubens erhebt sich die Frage, ob die Überzeugungen der Reformatoren heute nicht für die Sache Christi überflüssige Komplikationen verursachen. Ja, es gibt sogar Protestanten, die kaum mehr grundsätzliche Hindernisse für eine Verständigung mit der Kirche Roms zu erkennen meinen. In dieser Sendereihe Kirchliche Tradition oder biblische Wahrheit soll deutlich gemacht werden, dass der verständliche und biblisch begründete Wunsch nach Einheit nicht um jeden Preis verwirklicht werden kann. Die Reformation erwuchs nicht aus der subjektiven Meinung einiger Nonkonformisten. Sie war in all ihrer Unvollkommenheit das Ergebnis eines neuen Hörens auf das Wort Gottes. Der Konflikt zwischen noch so ehrwürdigen, aber doch unbiblischen Traditionen einerseits und der Lehre Christi und seiner Apostel andererseits ist nicht mit einem Kompromiss auf Kosten der Schriftwahrheit zu lösen. Heute befassen wir uns mit der bedeutsamen Frage, woran kann man die Gemeinde Jesu Christi erkennen? Innerhalb des weit gespannten Bogens der sogenannten Christenheit gibt es fast nichts, was es nicht gibt. Von der straff zentral geführten und weltweit bestehenden römisch-katholischen Kirche reicht der Bogen bis zu losen und unverbindlichen Hauskreisen. Dass die Gemeinde eine bestimmte Identität hat, wird von vielen bejaht, von anderen aber energisch bestritten. Die Gemeinde wäre dann immer das, was man gerade von ihr hält und wünscht, dass sie ist. Gemeinde ist, wo man Gott und einander liebt. Das ist schon richtig, wenn man weiß, was Liebe zu Gott wirklich ist, nämlich seinen Willen zu tun. Gerade das wird oft übersehen und Liebe wird zur reinen Gefühlssache. Das aber reicht als Grundlage nicht aus. Gott hat die Gemeinde gewollt und geplant. Er baut sie, indem er Menschen hinzufügt. In seinem Wort hat er uns mitgeteilt, unter welchen Umständen er das tut. Er hat ihr Merkmale und Eigenschaften gegeben, die die unverwechselbare Identität der Gemeinde ausmachen. An ihnen kann man sie erkennen, von falschen Institutionen unterscheiden und sie überall in der Welt darstellen. Die römisch-katholische Kirche befindet sich durchaus auf biblischem Boden, wenn sie feststellt, dass Christus eine sichtbare Kirche oder Gemeinde gegründet hat. Konrad Algermissen sagt dazu in seiner Konfessionskunde, er, Christus, sprach deutlich seinen Willen aus, dass alle Menschen Glieder dieser Kirche werden sollten. Daraus ergibt sich, dass alle Menschen imstande sein müssen, die eine wahre Kirche Christi zu erkennen. Es werden dann vier Kennzeichen genannt. Erstens die Einheit der Kirche, zweitens ihre Heiligkeit, drittens ihre Allgemeinheit und schließlich viertens der apostolische Charakter der Kirche. Das letztgenannte Kennzeichen gilt oft als das bedeutendste der vier. Diese sogenannte Apostolizität bezieht sich einmal auf den Ursprung, das heißt, dass die Kirche zeitlich bis auf den Tag der Apostel zurückgehen und ihren Ursprung auf die Apostel nachweisen muss. Es gibt dann die Apostolizität der Lehre, des Kultus und der Sakramente, das heißt, dass die Kirche in eben diesen Stücken mit der Lehre, dem Gottesdienst und den Gnadenmitteln der Urkirche übereinstimmt. Die apostolische Sukzession der Nachfolge schließlich beruht darin, dass die Vorsteher der wahren Kirche zu allen Zeiten wirkliche Amtsnachfolger der Apostel waren und sind, dass sie in einer ununterbrochenen Reihenfolge mit den Aposteln zusammenhängen dass jeder einzelne von ihnen seine kirchlichen Vollmachten und seine kirchliche Sendung von einem anderen, noch früheren, noch unmittelbareren Amtsnachfolger der Apostel erhielt, der die Macht hatte, sie weiterzugeben und sie tatsächlich in der von den Aposteln geübten Weise weitergab. Hinzugefügt werden muss noch, dass nach römischer Auffassung das Herzstück der apostolischen Sukzession die rechtmäßige Nachfolge auf dem Stuhl Petri ist, weil die Apostel nur in Verbindung mit Petrus als dem rechtmäßigen Oberhaupt ihre Gewalten erhalten und ausüben können. So sagt Algemissen, gerade an diesem Kennzeichen ist die wahre Kirche Christi vielleicht leichter als an jedem anderen zu erkennen. Wenn man jedoch den apostolischen Maßstab des Neuen Testaments auf die römisch-katholische Kirche anwendet, so erkennt man, dass große Teile ihrer Lehre und Praxis nicht dorther, sondern vom Judentum und Heidentum stammen. Später hat man dann behauptet, dass das schon von Anfang so gewesen sei und dass die neutestamentlichen Begriffe so verstanden werden müssten. Man hat sich nicht gescheut, Bibelübersetzungen zu schaffen, in denen zum Beispiel aus den Ältesten, griechisch Presbyter, Priester wurden und aus den Aufsehern, griechisch Episkopos, Bischöfe im heutigen Sinne. Im Neuen Testament gibt uns Gott das Muster oder Modell der Gemeinde. Nur von der dort beschriebenen Gemeinde wissen wir, dass sie Gemeinde Gottes ist. Von allem, was sich davon unterscheidet, darf das kein Mensch mit Recht sagen. Manchmal wird aber rundweg bestritten, dass die Vorstellung eines von Gott gegebenen Modells überhaupt in der Heiligen Schrift existiert. Die inspirierten Schreiber des Neuen Testaments haben auf Griechisch geschrieben. In der griechischen Sprache ist das Wort für Muster oder Modell Typos. Wir können uns darunter auch eine Form vorstellen. Alle Abgüsse, die ihr entstammen, werden sich gleichen. Zum Beispiel findet sich Typos im Hebräerbrief im 8. Kapitel Vers 5, wo Gott Mose mahnt, beim Bau der Stiftshütte alles nach dem Urbild Typus oder Typos zu machen, das Mose auf dem Berg gezeigt worden war. In Titus 2,7 wird es auf Titus angewendet, der durch sein makelloses Verhalten den jungen Männern ein Vorbild, Typos, sein soll, das diese in ihrem Verhalten kopieren sollen. Die Bedeutung dieses Begriffes sollte durch diese beiden Beispiele klar sein. Ein Muster oder Modell ist ein Entwurf, der nachvollzogen werden soll. Wenn wir nun Christen im Sinne des Neuen Testaments sein und die Gemeinde des Neuen Testaments unter uns haben wollen, dann muss es dafür ein neutestamentliches Muster geben, dem wir in allen Einzelheiten folgen können. Drei Beispiele sollen genügen, um zu beweisen, dass die neutestamentliche Lehre tatsächlich verbindlich ist. Schauen wir zunächst auf Römer 6, Vers 17. Ihr seid von Herzen gehorsam geworden der Gestalt der Lehre, der ihr übergeben worden seid. Hier wird wieder das Wort Typos für Gestalt gebraucht. Die Einzigartigkeit und Einmaligkeit dieser Gestalt der Lehre wird weiter durch die Verwendung des Artikels unterstrichen. Niemand kann die Lehre auch nur in irgendeinem Punkt ändern und noch von dieser Gestalt der Lehre reden. Sie hat ja schon eine andere Gestalt angenommen. Ganz ähnlich wird von der Wahrheit geredet. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Oder von dem Glauben. In der Schrift heißt es, dass man den Glauben verkündigen und hören kann. Man kann ihm gehorchen und nach ihm streben. Es gibt nur einen solchen Glauben. Alle diese Aussagen wären sinnlos, Wenn der christliche Glaube nicht ein bestimmtes, abgegrenztes, für alle Zeit gültiges System der Glaubenswahrheit wäre. Paulus sagt, dass wir alle zu der Einheit des Glaubens kommen sollen. Es heißt nicht, dass wir irgendeine Einheit erreichen sollen. Der griechische Text verwendet beide Male den bestimmten Artikel. Es geht also um die Einheit des Glaubens. Christentum ist nicht alles und jedes. Ganz im Gegenteil, seine unveränderliche Wahrheit, sein dauerndes Gleichbleiben gehört zu den großen Grundsätzen, anhand deren biblisches Christentum in jeder Generation und an jedem Ort nachvollzogen werden kann und werden muss. Die Apostel waren die Augen- und Ohrenzeugen des Auferstandenen. Als solche können sie keinen Nachfolger haben. Solche Nachfolger sind auch unnötig, weil das Zeugnis der Apostel in geschriebener Form vorliegt und nicht an das Vorhandensein lebender Apostel gebunden ist. Als Petrus von seinem nahen Tod durch den Herrn unterrichtet wurde, wies er nicht auf seinen Nachfolger hin, sondern beeilte sich, sein Wissen und seine Erinnerungen zu Papier zu bringen, damit ihr auch, so sagt er, nach meinem Hingang jederzeit euch diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Auf diese einmalige und historische Rolle des Apostels weist Paulus hin, wenn er die Gemeinde mit einem Gebäude vergleicht, das die Apostel und Propheten als Fundament hat. Letztere sind die nicht-apostolischen Verfasser neutestamentlicher Schriften, wobei Jesus Christus der Eckstein ist. Jene Gemeinde ist die Gemeinde Jesu Christi, die ihm zum Haupt hat. Das heißt, dass sie sich nach ihm richtet, was der Herr in seinem Wort ein für allemal festgelegt hat. Sie hörten die Sendung »Es grüßen euch die Gemeinden Christi«. Wie schon über 30 Jahre üblich, bieten wir auch heute eine Abschrift der heutigen Ansprache an. Diese vorliegende Sendereihe zum Hauptthema »Kirchliche Tradition und biblische Wahrheit« ist in einer ansprechenden 24-seitigen Broschüre zusammengefasst. Ich weiß, dass gerade die wahrheitssuchenden Hörer das Gesagte nochmals in Ruhe überdenken möchten und besonders auch die einschlägigen Schriftstellen in ihrer eigenen Bibel nachlesen möchten. Bitte fordern Sie die kostenlose Zusendung noch heute bei mir an. Kennzeichen: Tradition. Meine Adresse gebe ich gleich durch. In dieser Radiosendung wird immer wieder auf die Heilige Schrift als alleinige Autorität hingewiesen. Deshalb soll an dieser Stelle ein Bibelkurs in 26 Lehrbriefen angeboten werden, der Schritt für Schritt in die Bibel hineinführt und zu systematischem und selbstständigem Umgang mit der Schrift anleitet. Neben einführenden Lehrbriefen sind vor allem folgende Schwerpunkte gesetzt: das Leben und Wirken Jesu, sein Tod, seine Auferstehung und Himmelfahrt, das Kommen und Wirken des verheißenen Heiligen Geistes, die Rolle der Apostel, die Gründung der Gemeinde, Christwerden und Mission, Leben und Mitarbeit in der Gemeinde des Herrn, Gemeindeordnung und Anbetung. Letzte Dinge und andere wichtige Fragen. Immer wieder kommt die Bibel selbst zu Wort. Von daher werden auch alle kirchlichen Überlieferungen beurteilt. Die Teilnahme an diesem Lehrgang ist kostenlos. Um das Angebotene zu erhalten, schreiben Sie bitte möglichst noch heute an Gottfried Reichel, Postfach 21, 02 10 80672 München. Ich wiederhole: Gottfried Reichel, Postfach 21 02 10 80672 München. Und nun verabschiede ich mich mit dem Gebetswunsch des Apostel Paulus. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, mit unverbrüchlicher Treue. Amen.